Wir haben in diesen Tagen schon einiges von Nehemia kennengelernt. Er war ein guter Organisator. Er konnte im Voraus planen. Er wusste, die Leute zu führen. Er konnte weise so einige Angriffe und Schwierigkeiten meistern, die schnell dafür gesorgt hätten, dass das ganze Projekt zum Stillstand gekommen wäre. Nehemia, er war ein Mann mit einem klaren Ziel, mit einer Mission, wie man heute so sagt. Aber was genau war denn eigentlich sein Ziel? Was war seine Mission? Was war seine Vision, für die er sich mit all seiner Kraft, mit all seiner Zeit, mit all seinen Fähigkeiten, mit seinem ganzen Engagement einsetzte? Was war eigentlich dieses große Ziel, was er vor Augen hatte? Nun, er wollte die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, oder? Ja, das war ein Wunsch von Nehemia. Aber das war nicht sein Ziel. Das war nicht seine Mission. Wenn der Bau der Mauer sein großes Ziel gewesen wäre, dann würde das Buch Nehemia mit Kapitel 7 enden. Denn hier heißt es gleich im ersten Vers: Und es geschah, als die Mauer fertig gebaut war und ich die Torflügel eingesetzt hatte, wurden die Torhüter und die Sänger und die Leviten bestimmt. Der Bau der Mauer dauerte 52 Tage, hatten wir in Kapitel 6 gelernt. Und nun sind auch die Torflügel und die Tore eingesetzt, alles fertig. Wenn es Nehemia vor allem um die Mauer ginge, dann hätte er mit all den nötigen Vorkehrungen und vielleicht noch so ein bisschen Nacharbeit, vielleicht nach 3 Monaten in Jerusalem sein Ziel erreicht. Aber wisst ihr, wie lange Nehemia in Jerusalem blieb? 12 Jahre. 12 Jahre. Nicht 12 Monate, 12 Jahre. Wie kommt es, dass er nicht nach 3 Monaten wieder nach Susa zurückkehrt in seinen alten Beruf? Wie kommt es, dass er 12 Jahre in Jerusalem bleibt? Weil es Nehemia nicht so sehr um die Steinmauer um Jerusalem geht, als vielmehr um den wahrhaftigen Schutz des Volkes Gottes. Wieso ist das Nehemia so wichtig? Weil er das Wort Gottes kennt. Und er den Versprechen Gottes vertraut. Er glaubt daran, dass Gott einen Schutz bestimmt hat für das Volk. Und die heruntergerissene Mauer, es war nur eine Demonstration, ein klares Bild, wie runtergekommen das ganze Volk auch geistlich war. Es waren diese klaren Erinnerungen an den Zorn Gottes und wie er das Volk bestraft hat. Aber Nehemia vertraute darauf, dass Gott etwas wieder aufbauen will. Nicht nur eine äußere Mauer, sondern den wahrhaftigen Schutz des Volkes Gottes. Das hat er in der Bibel gelesen. Und darauf hat er vertraut. Und deswegen hat er angefangen zu beten und angefangen zu wirken. Er hat die steinerne Mauer um Jerusalem gebaut, um eine geistliche Mauer um die Gemeinde Gottes aufrichten zu können. Der äußere Schutzwall, der in 52 Tagen, in 52 Tagen zu Beginn aufgebaut wurde, er diente bloß als Voraussetzung, um sein eigentliches Ziel zu verfolgen. Das Volk wahrhaftig zueinander zu bringen, unter den Schutz Gottes. Diese Gemeinschaft wieder aufzubauen, die infolge der Sünde und infolge des Gerichtes Gottes so völlig daniederlag, wie sie alle zerstreut waren, getrennt waren, hoffnungslos waren, elend waren. Die Mauer ist fertiggestellt. Aber sie wird erst in Kapitel 11 eingeweiht. Weil Nehemias Aufgabe erst dann vollbracht ist, wenn auch ein gläubiges Volk innerhalb dieser Mauern den Herrn anbetet, Buße tut und sich zu ihm wendet und so die Erfüllung seines Wortes erfahren. Er hat nämlich gelesen, dass die Verheißung Gottes bestand nicht darin, wenn die Mauer wieder aufgebaut ist, dann werde ich mich zu meinem Volk wenden, sondern er wusste, nein. Gott hat in seinem Volk gesagt, wenn das Volk Buße tut und zu mir umkehrt, dann werde ich sie wieder sammeln und dann werde ich ihnen Segen geben. Das ist der Auftrag, den Nehemia hatte. Das ist der Wunsch, das ist das Ziel, das er vor Augen hatte. Das ist der Grund, warum er nicht 3 Monate blieb, sondern 12 Jahre. In Kapitel 7, Vers 4 und 5 lesen wir, die Stadt aber war nach allen Seiten hin weit ausgedehnt und groß. Doch das Volk in ihr war spärlich und keine Häuser waren gebaut. Und mein Gott gab mir es ins Herz und ich versammelte die Edlen und die Vorsteher und das Volk, damit sie sich registrieren ließen. Und ich fand das Buch mit dem Geschlechtsregister derer, die zuerst heraufgezogen waren. Und dann folgt eine lange Liste mit Namen. Und sie beschreibt die Familien, die damals unter Zerubabel aus Babylon und der Umgebung zuerst nach Juda gezogen sind. Die ersten, die nachdem Kyros, der persische König, erlaubt hat, dass sie zurückkehren dürfen, die als allererstes sich aufgemacht haben und all ihr bisheriges Leben aufgegeben haben, um nach dem Wort Gottes zurückzukehren nach Jerusalem. Und sie haben mit ihrem Auszug bewiesen, sie glaubten dem Wort Gottes. Es war ihnen wichtig und sie waren Teilhaber dieses neuen Auszuges, einer Art zweiten Exodus, wie es auch die Propheten schon vorausgesagt haben, wie Gott wieder zurückführt in das Land seiner Verheißung. Und damit waren sie auch Teilhaber des Bundes. Sie gehörten zum Volk Israel. Es wurde weiter dieses Geschlechtsregister geführt, um einen Unterschied zu machen. Wer ist wirklich ein Nachkomme Abrahams? Wer gehört wirklich zu diesem Bundesvolk und wer nicht? Und diejenigen, die ihren Glauben bestätigt haben, indem sie sich aufgemacht haben, zurück in das verheißene Land, die wurden aufgelistet. Und Nehemia findet diese Liste. Und anhand dieser damaligen Liste ordnet Nehemia nun die Personen und die Familien neu zu und registriert sie, um zu schauen, okay, wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Wer gehört denn zu dem Volk? Er plant nämlich, Jerusalem mit solchen Bewohnern zu füllen, denen die Verheißung des Wortes Gottes gelten und die im Glauben daran handeln. Nehemia geht es von Anfang an um die Menschen, die innerhalb dieser aufgebauten Mauer leben und um diejenigen, die regelmäßig nach Jerusalem ziehen werden, um dort Gott anzubeten. Nehemia wollte, dass das Volk versteht, worum es geht. Worum es Gott mit ihnen als Volk Gottes geht, als geheiligte Gemeinschaft geht. Und darum können wir diese beiden Kapitel unter die Überschrift zusammenfassen, die verstehende Gemeinde unter Gottes weisender Hand. Die verstehende Gemeinde unter Gottes weisender Hand. Nachdem Nehemia die notwendigen Rahmenbedingungen organisiert hat, tritt ein alter Bekannter auf die Bühne. Oder genauer gesagt auf die Kanzel. Esra. Esra, der Schriftgelehrte. Er kam schon 13 Jahre vor Nehemia nach Jerusalem. Und er führte den rechten Gottesdienst am wieder aufgebauten Tempel wieder ein und lehrte das Wort Gottes. Und nun kommt das Volk selbst auf ihn zu. Sie wollen das Wort Gottes und das Wirken Gottes verstehen. Und sie erkennen, Gottes Hand wirkt gerade unter uns. Wir sehen, Gott ist tätig in unserer Mitte. Hier geschieht etwas, was Gott tut. Und wir wollen diesen Gott besser kennenlernen. Wir wollen jetzt verstehen, was er mit uns vorhat. Wir wollen jetzt verstehen, wozu er uns berufen hat. Wir wollen verstehen, was für einen Segen er uns verheißen hat. Wir wollen verstehen, wovon wir hier Teil sind. Und das ist auch das Anliegen der christlichen Gemeinde. Das ist das Anliegen von uns als Gemeinde. Zum Glauben gehört Verständnis. Wir wollen verstehen, wer wir sind als Gemeinde. Wir wollen verstehen, wozu Gott uns berufen hat, wozu er diese Gemeinde gebrauchen will in dieser Zeit. Und ja, in gewisser Weise bedeutet Unglaube, also nicht an Gott zu glauben, das Wichtigste und das Wesentliche gerade nicht zu verstehen, nämlich wer Gott ist und was er von uns fordert. Und wie wir den Segen und den Schutz Gottes finden. Die Bibel sagt, der Tor, der Dummkopf spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Gott nicht zu verstehen und wer er ist und was er tut, bedeutet das ganze Leben nicht zu verstehen, die ganze Welt nicht zu verstehen und ein Dummkopf zu bleiben. Nicht zu verstehen, wozu wir auf dieser Welt sind und wohin wir gehen, wenn wir einmal sterben. Die Rückkehr der beiden Stämme Israels, der Wiederaufbau der Stadt, das war alles Teil eines größeren Planes Gottes. Schon in seinem Ratschluss beschlossen, bevor er überhaupt die Welt gegründet hat. Die Eroberung Jerusalems, die Gefangenschaft und die vielen Nöte und Schwierigkeiten, die waren für die Leute schwer zu verstehen. Wie kann das irgendwie Teil sein von Gottes Plan, von seinem Wirken, von der Ausbreitung des Segens? Es gab viele Fragezeichen, die sie hatten. Aber sie wissen zumindest, was nötig ist, um im Verständnis zu wachsen. Und das galt damals wie heute. Wisst ihr, was nötig ist, um Gott und sein Wirken zu verstehen? Wisst ihr, was nötig ist, um dieses Leben zu verstehen und angemessen zu leben und zu handeln? Eine verstehende Gemeinde unter Gottes weisender Hand. Unser erster Punkt ist die notwendige Grundlage zum Verständnis. Was ist nötig für uns als Gemeinde, Gottes Wirken zu verstehen und seinen Segen zu erfahren durch die Gemeinschaft mit Gott? Was ist das für notwendig? In unserem Text kommt eines sehr deutlich hervor. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist notwendig. So wie das Volk in Jerusalem zu Esra ging, um ihn darum zu bitten, das Gesetz auszulegen, so ist die Bibel auch heute noch das Mittel, welches Gott bestimmt hat, um seine Gemeinde zu lehren und Verständnis zu geben über sein Handeln in dieser Welt. Es gibt verschiedene Dinge, die uns manchmal ein bisschen aufrütteln oder zum Nachdenken bringen. Wir sehen irgendwelche Naturereignisse. Wir werden geängstigt durch die politischen Entwicklungen oder in der Gesellschaft. Und wir merken, hier stimmt doch etwas nicht. Das ist etwas Bedrohliches. Und ich denke über Gott und sein Wirken nach. Oder ich wache nachts auf und hatte einen schlimmen Traum und denke, oh, ich muss irgendwie was in meinem Leben ändern. Aber da, wo wir wirklich Verständnis bekommen, ist nicht, indem wir die Natur anschauen oder indem wir die Nachrichten durchlesen oder indem wir Träume auslegen. Das, was Gott bestimmt hat, damit wir ihn und sein Wirken verstehen und Segen erfahren, ist das Wort Gottes. Das ist die Bibel. Und die Juden haben auch nicht nur irgendwie eine ganz vage Vorstellung, sondern sie haben eine ganz wichtige und bestimmte Sicht von der Bibel. Sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der Herr dem Volk Israel geboten hatte. Die ersten fünf Bücher, die das Gesetz genannt werden, sie sind von Mose aufgeschrieben worden. Das Gesetz Mose. Aber es ist das, was Gott, der Herr, dem Volk des Bundes geboten hat. Gott selbst hat es Mose und auch den anderen heiligen Männern eingegeben. Die Bibel ist von Gott eingegeben, von Menschen aufgeschrieben, aber durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Und so ist die Bibel nicht nur eine historische Überlieferung, ein literarischer Zeitzeuge vergangener Jahrhunderte, sondern es ist das einzigartige Wort Gottes, in dem steht, was Gott seinem Volk gebietet. So traurig es ist, aber diese Menschen, die hier zu Esra kommen, haben schon ein besseres Schriftverständnis als viele Theologen heutzutage. Das Wort Gottes, Sie wissen, das brauchen wir, um zu verstehen. Und sie nennen es das Gesetz des Mose. Das Wort Gesetz, im Hebräischen ist es dieses bekannte Wort Torah. Es bedeutet nicht nur eine Sammlung von Rechtstexten oder Paragraphen, wie bei einem Gesetzbuch, sondern es heißt Weisung. Die Juden verstanden, mit dem Gesetz zeigt Gott uns etwas Wichtiges auf. Es ist nicht nur irgendwelche Paragraphen, die ich für ein Jurastudium auswendig lernen muss oder so, sondern hier wird mir etwas aufgezeigt, was wichtig ist für mein Leben. Dieses Wort zeigt uns, wer Gott ist und was ihm gefällt, was heilig ist und was gerecht ist, was dem Wesen des Herrn selbst entspricht. Dieses Wort weist uns zu Gott und zu seiner Wahrheit. Stell dich mal vor, diese Leute, sie sind aus Babel und aus Susa und all den verschiedenen fremden Orten nach Jerusalem gekommen, zurückgekommen. Aber sie haben erkannt, es reicht nicht, dass sie an diesem Ort sind, der so geschichtsträchtig ist. Es reicht nicht, auf dem Boden zu stehen, wo einst der große Tempel Salomo stand. Es reicht nicht, an den Ort zu kommen, wo Gott seinerzeit große Wunder getan hat, von denen wir in der Bibel lesen. Es reicht nicht, durch die Straßen zu gehen, wo sie wussten, oh, hier ist David langgegangen, der große König. Nun, das war nicht der Segen, den sie empfangen. Da ist keine Kraft in dem Ort allein. Sie empfangen keinen Segen, nur weil sie in der heiligen Stadt sind, sondern sie brauchen das Wort Gottes. Ja, sie haben sogar gemerkt, als sie mit Zerubabel einst voller Hoffnung nach Jerusalem gezogen sind, so waren sie 140 Jahre später immer noch elend. Es ging ihnen dreckig. Und Nehemia trauerte darüber. Nein, der Ort selbst war nicht der Segensbringer. Aber sie kommen jetzt hier zu Esra und sagen, Esra, wir brauchen dieses Wort. Wir müssen verstehen. Wir haben verstanden, Segen kommt aus diesem Wort. Und so gilt es auch uns heute. Wir kommen zusammen in einem Gemeindegebäude oder hier in einem Andachtsraum. Aber du empfängst nicht automatisch Segen, nur weil du hier in den Reihen sitzt. Nur weil du hier gerade an einem geheiligten Ort stehst. Den Segen empfängst du nicht, sobald du durch diese Tür hineinkommst. So wie einige Leute religiöse Orte aufsuchen, irgendwelche Pilgerstätten und denken, dass das Gebäude oder irgendein bestimmter Platz, wo Gott einmal gewirkt hat, dann empfangen sie automatisch Segen. Das, was die Gemeinde zu einem Ort des Segens macht, ist der Segen, der vom Wort Gottes ausgeht. Und die Gemeinde wird verändert und geheiligt und verständig gemacht und in Gemeinschaft mit Gott gebracht durch das Wort Gottes. Durch das er uns in seine Gegenwart ruft. Eine notwendige Grundlage. Doch es ist auch nicht Nicht bloß die Tatsache, dass die Bibel vorhanden ist. Als würde von diesem Buch irgendwie eine Art physische Strahlung ausgehen. Ja, wenn wir es einmal hier durch die Reihen leiten, dann werden alle gesegnet, die nah genug dran sind. Nein, so ist es nicht. Es gibt einen Mann, Wilhelm Bunz, der saß wegen schwerer Verbrechen im Gefängnis. Er hat eine Bank überfallen und hat einige Menschen sogar umgebracht. Und er war ein Schwerverbrecher, der immer wieder auffiel. Und das Einzige, was er in seine kleine Zelle im Gefängnis mitnehmen durfte, war eine Bibel. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er war so zornig auf Gott, dass er die Seiten aus der Bibel herausgerissen hat und hat damit Zigaretten gedreht. Und hat die Bibel geraucht. Aber er ist zum Glauben gekommen. In dieser Gefängniszelle. Er ist zum Glauben gekommen. Nicht, weil er die Asche des Bibelpapiers in seinen Lungen bekam und damit irgendwie einen Segen wirkte. Rauchen übrigens ist eh keine gute Idee. Aber er hat die Seiten vorher gelesen, bevor er sie zu Zigarettenpapier gebrauchte. Bis er irgendwann merkte, er ist ja der Sünder, von dem hier in der Bibel die Rede ist. Und er merkte, ich brauche ja die Vergebung von Jesus Christus. Er ist der Einzige, der mich retten kann. Er ist gekommen, um Verbrecher wie ihn zu retten. Und hinterher hat er sich an die Schreibmaschine gesetzt und die Bibel wieder abgetippt. In vielen tausend Seiten, weil er gesagt hat, ich habe etwas Falsches getan, aber ich habe Segen empfangen und er wollte etwas wieder zurückgeben. Nun, daran sehen wir, die Bibel ist kein Buch in irgendeiner Geheimsprache, was nur irgendwelche Theologen lesen können. Nein, jeder von euch, der lesen kann, er kann auch das Wort Gottes lesen. Und die wichtigste Botschaft der Bibel kann sogar ein rauchender Sträfling in einer kleinen Gefängniszelle verstehen. Jesus ist gestorben und auferstanden als Stellvertreter für Sünder. In ihm ist Segen für Sünder. Und jeder, der an ihn glaubt, der empfängt Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott. Oh, was für eine herrliche Botschaft. Die Reformatoren, sie betonten die Klarheit der Schrift. Nein, dieses Buch ist nicht nur für Profis. Dieses Buch ist ein Segen für alle, die darin lesen. Doch nicht alles in der Bibel ist gleich klar und gleich verständlich. Nicht alles ist sofort, wenn wir es lesen, dass wir es richtig einordnen können. Sogar der Apostel Petrus, er wusste, sein Apostelkollege Paulus, der hat einige tiefe Gedanken von Gott empfangen, die sind gar nicht so leicht zu verstehen. Und er warnt davor, dass manche die Bibel sogar bewusst verdrehen und falsch auslegen und damit sich selbst und alle, die zuhören, schaden. Gerade die Aufgabe und die Rolle der Gemeinde und wie Gott seine Herrlichkeit durch die Gemeinde in dieser Zeit offenbaren will, erfordert eine größere Kenntnis der Heilsgeschichte Gottes. Paulus schreibt im Epheserbrief, dass Gott die mannigfaltige Weisheit in der Gemeinde offenbart. Durch die Gemeinde in dieser Zeit, vor allen Mächten und Gewalten. Das ist eine geheimnisvolle Sache. Etwas, wo wir immer wieder neu an Erkenntnis wachsen können. Aber darum hat Gott auch besondere Gaben gegeben. Gaben durch den Heiligen Geist, Gaben der Erkenntnis und der besonderen Lehrgabe, mit der er Menschen ausrüstet, Männer ausrüstet, um das Wort zu verstehen und andere zu belehren. Und somit kommen diese Menschen in unserem Kapitel nicht zu Esra, weil er der Einzige war, der irgendwie eine Bibel in seinem Schrank aufbewahrt hat, obwohl Bibeln damals tatsächlich sehr selten zu finden waren. Es war ein ganz kostbarer Besitz, Nicht jeder hatte einfach so eine Taschenbibel bei sich im Mantel. Aber nein, sie suchen Esra auf, weil er ein Schriftgelehrter war. Im Neuen Testament ist Schriftgelehrter leider kein so besonders angesehener Begriff, weil zur Zeit Jesu bezeichneten sich viele als Schriftgelehrte, die aber die Schrift überhaupt nicht richtig verstanden und Gott überhaupt nicht kannten. Doch Esra, er wird im Buch Esra, Kapitel 7, Vers 10 so vorgestellt. Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Hier war ein Mann, der sich mit ganzem Herzen und gehorsamer Hingabe dem Wort Gottes gewidmet hat. Dieses Wort, es war sein Leben. Und Gott hat ihm besondere Gaben geschenkt, dieses Wort zu studieren und das zu verstehen. Das Wort Gottes muss nämlich gelehrt und erklärt werden, damit der ganze Segen für die Gemeinde entfaltet wird. Die Gemeinde muss inhaltlich verstehen, wie Gott mit seiner Gemeinde wirken möchte in dieser Welt und was für kostbare Verheißungen er gegeben hat. Und darum wird hier in Nehemia 8 sehr detailliert beschrieben, was sie alles taten, damit das Volk das Wort Gottes auch wirklich versteht. Es wurde ein großes Holzgerüst vorbereitet, eine Art große Kanzel auf einem öffentlichen Platz, auf einem großen Platz draußen, damit Esra vor der ganzen großen Menge gesehen werden konnte und möglichst viele Leute seine Stimme hörten. So wurde er auf ein Kanzelgerüst gestellt, sodass er weithin gehört werden konnte. Und sie nahmen sich auch bewusst viel Zeit. Habt ihr mitbekommen, wie lange hier das Wort Gottes gelesen wurde? Es heißt, vom Sonnenaufgang bis zum Mittag. Die standen da draußen auf diesem öffentlichen Platz und verbrachten rund 6 Stunden damit, das Wort Gottes zu hören. Ja, uns geht es vielleicht schon manchmal so, dass wir bei der Schriftlesung denken, oh, das Kapitel ist aber lang. Sie hörten 6 Stunden zu, wie das Wort Gottes gelesen wurde. Und dann gab es 13 Leviten, die standen zu rechten und zu linken von Esra und lasen wahrscheinlich mit vor, damit er nicht ganz heiser wird. Und dann gab es noch andere 13 Leviten, die belehrten das Volk über das Wort Gottes, vermutlich indem sie einiges verdeutlichten oder auslegten. Vielleicht auch gerade da, wo man nicht mehr ganz so gut hören konnte, dass sie das so an noch mehr Menschen an den äußeren Rändern auch weiter vorlasen und weitergaben. Denn es heißt in Vers 8, und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes, abschnittweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Abschnittweise vorlesen meint hier wahrscheinlich, Robert hat es gerade schon gesagt, dass ein Abschnitt auf Hebräisch gelesen wurde und dann ins Aramäische übersetzt wurde. Denn viele der Juden, sie kannten gar kein Hebräisch mehr. Sie waren schon so lange in dem Persischen Reich, dass sie mit Aramäisch aufgewachsen sind. Oder vielleicht konnten sie nur noch so ein bisschen Hebräisch, was ihre Eltern oder ihre Großeltern ihnen mitgegeben haben. Aber damit sie die Worte der Bibel nicht nur irgendwie akustisch hören, sondern auch verstehen, musste die Bibel übersetzt werden in die Sprache, die sie kannten. William Tyndale, er sah einst einen sehr armen Bauernknecht, der mühsam einen Acker pflügte. Und er fragte sich, wie soll dieser einfache Mann jemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wenn ihm das Wort Gottes nicht in seiner Muttersprache zur Verfügung steht? Was nützt ihm die lateinische Übersetzung der Bibel und was die griechische Übersetzung? Und es keimte in ihm der Wunsch auf, die Bibel ins Englische zu übersetzen, was die römisch-katholische Kirche damals verboten hatte. Und als er dann später mit einem Katholiken diskutierte, dann sagte dieser katholische Gläubige, uns ginge es ohne Gottes Gesetz besser als ohne das des Papstes. Und daraufhin entgegnete Tyndale, ziemlich aufgebracht, aber auch ziemlich mutig: Ich biete dem Papst und all seinen Gesetzen die Stirn. Wenn Gott mein Leben noch etliche Jahre erhält, werde ich dafür sorgen, dass ein Knecht hinter dem Pflug mehr von der Bibel versteht als Sie. Und Gott hat Gnade gegeben. Durch Männer wie Tyndale oder hier in Deutschland Martin Luther können wir das Wort Gottes lesen. Aber nicht wie in der römischen Kirche, wo es auf Latein gelesen wurde und die Leute standen dabei und dachten, sie empfangen Segen einfach nur, weil auf Lateinisch irgendetwas, ein heiliger Text vorgelesen wurde, wovon sie nichts verstanden haben. Die Worte Hocus Pocus Fidibus, sie kommen wahrscheinlich aus dieser lateinischen Messe. Die Leute haben überhaupt nichts verstanden, die haben nur gemerkt, irgendein Zauber findet da vorne statt. Und aus den Worten, hoc est corpus meum, dies ist mein Leib, was dann bei dem Abendmahl, bei der Messe gesagt wurde, haben sie daraus gemacht, hocus pocus fidibus. Das war alles, was sie verstanden haben. Aber die Bibel ist uns gegeben in menschlicher Sprache, damit wir verstehen. Und so auch hier unter Esra. Es sollte verstanden werden. Deswegen haben sie es abschnittweise übersetzt, sodass die Leute verstehen, was Gott seinem Volk sagt. Aber hier heißt es außerdem, dass der Sinn angegeben wurde. Das ist ein Paradestück fortlaufender Schriftauslegung. Und wir sind der festen Überzeugung hier in dieser Gemeinde, dass es keine bessere Form gibt, die Gemeinde Jesu Christi über den Willen Gottes zu belehren, als durch die auslegende Predigt durch ganze Bücher. So wie Gott es eingegeben hat durch seinen Geist, so wie Gott es geordnet hat, so in geordneter Weise, abschnittweise auch der Gemeinde zu lehren. Und das zusammenzubehalten, was Gott zusammengefügt hat. Was Esra hier macht, ist, er erklärt dem Volk, was das Wort Gottes, das damals unter Mose zu dem Volk gesprochen wurde, in dieser neuen Zeit bedeutet und wie sie es anwenden sollen. Und das ist auch die große Aufgabe der Gemeinde. Wir kommen hier zur Gemeinde, zum Gottesdienst, nicht einfach nur, weil wir uns gern haben und zumindest einmal in der Woche oder zweimal in der Woche gerne sehen wollen. Wir kommen hier zusammen, um vom Wort Gottes zu lernen. Von Gott zu lernen, Gott zu begegnen in seinem Wort. Es war Nehemias großer Wunsch, dass das Volk Gottes nicht nur zusammenkommt innerhalb einer steinernen Schutzmauer, sondern dass sie zusammenkommen als Volk Gottes, als Träger des Segens und der Verheißung Gottes, indem sie verstehen, wer Gott ist und wozu er sie berufen hat. Er wollte, dass Gott seinen Heilsplan sichtbar macht und die Menschen daran teilhaben. Und dafür ist es wichtig, dass das Wort Gottes gelesen wird und dass das Wort Gottes ausgelegt wird. Aber noch etwas gehört zu den notwendigen Grundlagen: die Zuhörer. Und ich möchte, dass ihr genau aufpasst, auch ihr Kinder. Was hier von den Zuhörern gesagt wird, ist wichtig für den Segen, den sie empfangen haben. Unser Bibeltext beschreibt uns sehr genau, wer die Zuhörer waren und wie sie zuhörten. Zum einen heißt es, es kamen nicht nur Männer zusammen, wie eigentlich oft bei religiösen Veranstaltungen. Bei vielen Festen dann zogen nur die Männer nach Jerusalem und feierten dort den Gottesdienst und die Frauen mit den Kindern, sie blieben zu Hause. Aber nein, Nehemia versteht, Gottes Segen gilt nicht nur den Männern, sondern hier wird die Bibel vorgelesen in Gegenwart der Männer und Frauen und aller, die es verstehen konnten. Damit sind auch Kinder gemeint. Alle, die es verstehen konnten. Alle, die sprechen können. Alle, die die Worte verstehen können. So wie hier heute hier. Obwohl sie unterschiedlichen Geschlechts sind und unterschiedlichen Alters, sie waren alle vereint zusammen auf diesen Platz gekommen. Hier steht, sie versammelten sich wie ein Mann. Hier ist eine Verbundenheit. Warum? Weil sie hatten ein und dasselbe Ziel, den gleichen Wunsch. Sie kamen, um Gottes Wort zu hören. Und das Wort Gottes vereinte sie. Und so ist auch die Gemeinde vereint aus allen, die kommen, um zu verstehen. Und sie hörten aufmerksam. Hier heißt es, die Ohren des ganzen Volkes, sie waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Wisst ihr, was das bedeutet? Sie standen draußen auf einem öffentlichen Platz. Was passiert, wenn wir draußen sind? Ah, habt ihr gehört, die Vögel zwitschern. Und es war in der Nähe von einem Wassertor. Merkt ihr, wie das noch plätschert? Und ah, guck mal da, der Mann in der dritten Reihe, wie der hustet, der hat bestimmt irgendeine Krankheit. Und was ist eigentlich dieses Kind, das da hinten in der Ecke irgendwo schreit? Sie hörten aufmerksam zu. Ihre Ohren waren gerichtet auf das Wort Gottes. Auf das Buch des Gesetzes. Sie hörten aufmerksam zu. Und sie hörten ehrfürchtig zu. Als Esra anfing, das Wort Gottes zu lesen, da standen sie alle auf. Das taten sie, um auszudrücken, dieses Wort ist etwas Besonderes. So als würde eine wichtige Botschaft eines Königs vorgelesen werden. Sie stehen auf. Oh, das müssen wir hören. Das ist wichtig für uns. Nur, das ist kein Zwang, bei der Schriftlesung aufzustehen. Aber es ist ein Hinweis, dass unser Herz ehrfürchtig und aufgerichtet sein muss, wenn das Wort Gottes gepredigt wird. Es dient dazu, den Segen zu empfangen, wenn wir verstehen, was für eine ehrfürchtige Sache es ist, das Wort Gottes zu hören. Aber sie hören auch persönlich anbetend zu. Als Esra den Herrn lobt, da ruft das ganze Volk, Amen, Amen. Und sie heben ihre Hände empor. Und Amen bedeutet, das ist wahr oder so ist es. Sie bestätigen, oh ja, Gott sei gelobt, Gott gehört aller Lobpreis. Es ist die persönliche Zustimmung. Und mit erhobenen Armen wurde damals gebetet, weil sie die Hände zum Himmel emporhoben. Sie sehen also daran, während Esra predigt und das Wort Gottes auslegt, beten sie Gott an und sagen, ja, so ist es. Gott gehört die Ehre. Wenn heute jemand sagt, oh, wir hatten eine richtig gute Anbetungszeit im Gottesdienst heute am Sonntag, woran denkt ihr? Nun, die allermeisten würden sagen, oh, die hatten scheinbar eine sehr ausgeprägte Zeit des Singens. Wir hatten eine gute Worship-Zeit. Wenn die Puritaner das gehört hätten, wisst ihr, woran sie gedacht hätten? Wenn die Puritaner von Anbetung sprachen, vom Worship, dann meinten sie die Verkündigung des Wortes. Die Predigt war für sie der Kern der Anbetung im Gottesdienst. Und das sehen wir hier unter der Predigt Esras. Die Verkündigung des Wortes bringt die Leute in diese persönliche Begegnung mit dem Herrn, sodass sie rufen, Amen, Amen, und ihre Hände emporheben. Und darum passt es auch, dass sie demütig zuhören. Sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder, mit dem Gesicht zur Erde. Das bedeutet, sie erkennen, dass sie Knechte sind. Die Bibel erzählt uns nicht, was für Helden wir sind, wie toll Gott uns findet. Nein, er offenbart uns, wie wunderbar und wie groß Gott ist. Der Sünder wie uns rettet aus Gnade allein. Und die Menschen, sie fallen nieder zur Erde in Demut, wie vor einem mächtigen Herrscher und sagen, dir verdanken wir alles. Nun, hörst du so zu im Gottesdienst? Wenn das Wort Gottes ausgelegt wird, wenn das Wort Gottes gelesen wird, Entspricht das deiner Haltung, deiner Herzenshaltung? Und ich, mir geht es nicht darum, dass ihr die Hände emporhebt oder euch auf den Boden schmeißt. Aber hört ihr zu, vereint und aufmerksam, ehrfürchtig und anbetend und mit einer demütigen Haltung. Hier begegne ich Gott. Wenn das Wort Gottes in der Gemeinde gelesen und ausgelegt wird, damit du verstehst, wie Gott in und durch die Gemeinde Segen wirkt. Nun, das gehört zu den Grundlagen des Verstehens. Du empfängst keinen Segen, wenn du zum Gottesdienst kommst und du bist überhaupt nicht bei der Sache. Und das, was gesagt wird, geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Und du kommst am Mittag nach Hause und sagst, ja, ich war im Gottesdienst, ich habe Segen empfangen. Nein, du musst verstehen. Der Kämmerer, der unterwegs war, er hatte eine Bibel, einen Abschnitt aus dem Jesaja in Apostelgeschichte 8. Und Philippus kommt zu ihm und sagt, verstehst du auch, was du da liest? Und erst als Philippus ihm auslegte, wer Christus ist, dass er der Knecht ist, der sein Leben stellvertretend hingegeben hat als ein Opfer für Sünden, da wurde dieser Mann voller Freude, weil er verstanden hat, dass Gott auch ihn rettet. Und so sehen wir auch hier die verständige Reaktion. Das ist der zweite Punkt. Die notwendige Grundlage und jetzt die verständige Reaktion. Woran merken wir denn, dass die Zuhörer nicht nur aufmerksam mit dem richtigen Haltung zugehört haben, sondern auch wirklich verstanden haben, was sie im Wort Gottes gehört haben? Wir lesen hier von einer heiligen Überführung. Die Leute fangen an zu weinen. Habt ihr schon mal im Gottesdienst geweint? Kamen euch schon mal die Tränen, weil ihr etwas gehört habt aus dem Wort Gottes? Und ihr denkt, oh, normalerweise weine ich nicht so schnell, aber irgendwie, ich kann es gar nicht mehr aufhalten. Weil mich etwas getroffen hat, viel tiefer, als ich jetzt je erwartet habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier steht das ganze Volk und sie fangen plötzlich alle an zu heulen und zu klagen und zu jammern und zu weinen. Nicht, weil sie nichts verstanden haben, sondern gerade weil sie verstanden haben, was gepredigt wurde. Was das Wort Gottes aufzeigt, nämlich unsere Sünde. Wer wir sind vor Gott. Es zeigt, was für große Sünder wir sind vor dem heiligen und gerechten Gott. Stellt euch vor, wie Esra die Fluchworte aus dem Buch Mose ausgelegt hat. Und auf einmal merken die Männer und die Frauen und die Kinder, was? Wir sind ja überhaupt nicht besser als die Generationen vor uns. Vielleicht dachten sie, ja, jetzt ist Gott hier am Werk und er belohnt uns, weil wir so eifrig die Mauer gebaut haben. Und jetzt wir sind so viel heiliger und wir sind so viel besser als die Leute damals bei der Zerstörung Jerusalems, wo Gott sie gerichtet hat. Und jetzt wird ihnen das Wort vorgelesen und sie merken, was? Das ist der Maßstab? Dann bin ich ja überhaupt nicht besser als die. Dann haben wir genauso einen Fluch und genauso ein Gericht und genauso einen Zorn von Gott verdient, wie die damals. Und sie fangen an zu weinen, weil sie getroffen sind. Das Wort, es sticht in ihr Herz wie so ein Schwert. Und sie merken, oh Gott, wer bin ich? Was ist da in meinem Leben? Wie kann ich je Segen empfangen? Die Menschen trauern über ihre Sünde. Aber hier kommt jetzt ein erstaunlicher Moment. Und ich möchte, dass ihr das alle versteht, auch ihr Kinder. Die Menschen, sie fangen an zu weinen, weil sie merken, da ist so viel Schlechtes in meinem Leben. Und wisst ihr, was Esra und Nehemia und die Leviten ihnen sagen? Sie sagen nicht, genau richtig, weiter so. Versuch dich noch selber irgendwie noch mehr dich zu schlagen und wirf dich auf den Boden und fühl dich richtig elend und dreckig. Wisst ihr, was sie ihnen sagen? Hört auf zu weinen. Seid nicht mehr traurig. Seid nicht mehr bekümmert. Der Tag ist unserem Herrn heilig und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Bergfestung. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Nach der heiligen Überführung und der Buße folgt die rechte Freude. Paulus sagt, die von Gott gewirkte Traurigkeit, die muss keiner bereuen. Wenn jemand einfach in der Welt traurig ist, weil etwas falsch gelaufen ist, dann ist es eine Traurigkeit, die führt trotzdem zum Tod. Aber eine Traurigkeit, die Gott schenkt über die eigene Sünde, die führt zur Freude. Die führt zu einem großen Gewinn. Es ist gut, betroffen und traurig zu sein über die eigene Sünde. Und es ist absolut angemessen und richtig. Es zeigt, dass wir Gottes Wort verstanden haben. Und nicht wie die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu, die gesagt haben, wir haben das alles gehalten. Wir sind besonders gute Leute. Wir haben Segen verdient. Nein, nein. Aber wer überführt ist von seiner Sünde, wer getroffen ist, wer merkt, ich habe eigentlich gar nichts Gutes verdient vor Gott. Das ist der Zeitpunkt, wo Gott uns sagt, es ist gut so, aber da musst du nicht bleiben. In diesem Zustand musst du nicht bleiben. In dieser Traurigkeit lasse ich dich nicht zurück. Sondern das ist genau der Moment, auf den Gott wartet, um dir seine Gnade zu offenbaren. Diese Erkenntnis der Sünde, sie bereitet uns vor, die überfließende, die siegreiche, die triumphierende Gnade Gottes zu erfahren und die Freude, die daran ist. Freude an der Gnade Gottes. Jesus sagt, es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Warum sollte der Himmel sich freuen, wenn jemand über seine Sünde trauert? Weil es zur wahren Umkehr und zur Freude an der Gnade Gottes führt, mit der Gott sich verherrlicht. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Bergfestung. Es gibt eine Freude, die diese Welt nicht kennt. Die Freude an der Gegenwart Gottes. Die Freude, dass Gott Sünden vergibt. Die Freude, Frieden mit Gott zu haben und eine lebendige Hoffnung und ewiges Leben. Eine Freude, die diese Welt überdauert. Eine Freude, zu sehen, wie Gott wirkt inmitten dieser Zeit. Diese Freude ist ein echter Schutz für den Gläubigen. Nehemia hat gerade die Mauer fertiggestellt, die Tore eingesetzt. Aber er sagt, die wahre Zuflucht, der echte Schutz ist wie so eine feste Burg auf einem Berg mit massiven Felsen als Schutzmauern. Es ist die freudige Erkenntnis der Gnade Gottes. Das ist die Bergfestung. Nicht die Mauer um Jerusalem, sondern da, wo ich in Christus Geborgenheit finde und weiß, hier, wenn ich als Sünder doch von Jesus angenommen wurde, weil er für mich bezahlt hat und er mich in seine Hand nimmt, niemand kann mich daraus rauben. Da kann der Teufel es versuchen. Und alle Mächte und Gewalten. Und selbst der Tod kann mich nicht rauben aus dieser Bergfestung. Ich bin umschlossen von Gottes Gnade. Das ist unser Schutz. Diese Freude an der Rettung des Herrn. An der Gnade mit Sündern. Ein Gott, der sich dem Volk gnädig erweist. Und ihr Lieben, das ist unser Schutz. Unsere Bergfestung, Jesus Christus, die Gnade Gottes, die uns erschienen ist durch den Stellvertreter für Sünder. Er hat sich schlagen lassen, damit wir geschützt sind, damit wir einen Zufluchtsort finden. Der heilige Zorn Gottes und all die Schande und das Elend der Sünde ist auf ihn gekommen, damit wir, die wir an ihn glauben, nicht in Traurigkeit und Elend und Schmach bleiben müssen, sondern dass Gott zu uns sagt, seid nicht bekümmert. Die Freude am Herrn, sie ist eure Bergfestung. Damit wir die Freude des Heils und der bleibenden Vergebung und den ewigen Frieden genießen können, für jetzt und für alle Zeit. Hier in Nehemia wird die Freude mehr betont als die Traurigkeit. Wir erfahren nur von der Traurigkeit dadurch, dass die Leute sagen, weint nicht mehr, seid nicht mehr bekümmert. Denn nur wer nur die Sünde, seine Sünde erkennt, aber nicht den Retter aus den Sünden, der hat die Bibel noch nicht so verstanden, wie er verstehen sollte. Aber die wahrhaftige Freude am Heil ist ein Zeichen, dass Gottes Wort wirksam ist in unserem Leben. Und sie ist ansteckend. Die evangelische Freude ist ansteckend und sie ist ganz unmathematisch. Denn es verdoppelt sich, wenn man es teilt. Diese Freude am Heil, sie wirkt eine liebevolle Gemeinschaft. Nehemia und Esra und die Leviten, sie rufen, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist, denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Paulus sagt, Gott hat es Speise geschaffen, damit wir es mit Dankbarkeit empfangen und Gott dafür loben. Und so ist es auch ein Ausdruck der Freude, einer dankbaren Freude, wenn wir Speise zu uns nehmen können und trinken können. Er sagt sogar hier, die beste Speise, fette Speisen, süße Getränke, das, was wir alle mögen, oder? Die Freude am Heil ruft uns in die Gemeinschaft. Essen und Trinken ist viel schöner gemeinsam als allein. Und auch die Erfahrung und die Freude an der Rettung des Herrn, sie soll uns in Gemeinschaft bringen. Und der Glaube wird tätig in Liebe. Man soll auch an die denken, die nicht so viele Mittel haben, die vielleicht nicht zur Verfügung haben. In der Zeit gab es auch große Armut. Und sie sagen, sendet dem Anteile, für den nicht zubereitet ist. Denkt an die Not leiden unter euch. Achtet aufeinander. Aber lasst uns alle gemeinsam feiern. Das Wort Gottes wurde segensreich in der Gemeinde verstanden, wo die Freude am Heil in Christus auch zu Liebe und zu Fürsorge untereinander führt. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Sie hatten verstanden. Und ein Zeichen dafür ist, dass sie sich freuen und in liebevoller Gemeinschaft miteinander feiern. Freude und Liebe, ist das nicht ein herrlicher Segen durch das rechte Verständnis des Wortes Gottes? Wie viele Leute denken, oh, die Christen, das sind die nicht lachen dürfen, die keine Freude haben dürfen, denen alles verboten ist. Und es gibt vielleicht sogar solche, die sich Christen nennen und sie haben keine Freude in ihrem Leben. Aber Nehemia sagt, diejenigen, die wirklich verstanden haben, was in diesem Wort ist, sie kamen aus dem Weinen zu einer ganz anderen Form der Freude. Zu einer bleibenden Freude, zu einer tief durchdringenden Freude, zu einer Erfüllung in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und diese Freude, sie wirkt auch einen großen Eifer, einen freudigen Gehorsam. Ein echtes Bestreben, Gott gehorsam zu sein. Nicht um Segen zu empfangen, nicht um einen Handel mit Gott zu treiben durch die eigenen Werke, sondern aus Dankbarkeit, aus Freude an der Gemeinschaft. Nachdem sie den halben Tag das Wort Gottes gehört haben und den anderen halben Tag gefeiert haben, kommen sie am nächsten Tag wieder zu Esra. Was sagen sie? Esra, wir hätten da noch ein paar Fragen. Wir wollen noch gerne mehr hören. Wir wollen noch mehr Einsicht gewinnen in das Wort Gottes. Und dabei merken sie, Moment mal, es ist doch gerade jetzt die Zeit, die Gott in seinem Wort geboten hat, dass das Volk Israel ein Laubhüttenfest feiern soll. Dabei sollten die Israeliten für eine Woche in einfachen Hütten mit Dächern aus Blättern wohnen, so ähnlich wie Zelten im Garten. damit sie daran denken, wie Gott das Volk damals unter Mose durch die Wüste in das verheißene Land gebracht hat und sie aus der Sklaverei gerettet hat und in der Wüste wunderbar versorgt hat. Es sollte ein Anlass sein, wo die Familienväter ihre Kinder unterwiesen. Schaut einmal, was Gott getan hat an den vorherigen Generationen. Wir gehen mal aufs Dach, wir bauen eine Hütte, wir schlafen eine Woche lang und ich erzähle euch, was Gott mit dem Volk Israel getan hat. Und sie hören davon und sagen, ach, das ist eine nette Geschichte. Und sie merken, Moment mal, jetzt ist ja gerade die Zeit. Lass uns gehorsam sein. Wir wollen das tun, was in dem Wort Gottes steht. Und sie senden überall hin und sammeln Zweige und sammeln Hölzer, wie die Kinder gestern im Wald. Und sie bauten sich Hütten. Und es heißt, so wurde das Laubhüttenfest nicht mehr gefeiert seit Josua. Seit Josua. Der überhaupt das Volk Israel in das Land hineingeführt hat, gerade nach der Wüstenwanderung. Nun, das Laubhüttenfest wurde gefeiert. Aber Nehemia sagt, nicht mehr so. Plötzlich war hier ein Eifer und eine Freude und es wurde mit einem Verständnis gefeiert, wie zuletzt noch in der Generation, die überhaupt erst in das verheißene Land hineingekommen ist. Das Wort Gottes hat sie so erfasst, dass sie nicht nur gesagt haben, okay, wir müssen Laubhüttenfest feiern, ist eine Ordnung Gottes. Sie haben verstanden, worum es geht. Und es wurde ihnen zum Segen. Die Verkündigung führt zu einem freudigen Gehorsam. Es war eine sehr große Freude, heißt es hier. Wer das Wort recht versteht, der wird lernen, dass das, was Gott von uns verlangt, letztendlich sowohl zu Gottes Ehre, aber auch zu unserer wahrhaftigen Freude führt. Und so wie das Laubhüttenfest im alten Bund, soll uns auch das Abendmahl im neuen Bund an die Rettung und an die Versorgung Gottes erinnern. Und hier liegt ein echter Segen darauf. Nicht durch das Brot und den Wein, die irgendwie eine besondere Kraft oder Heilwirkung hätten. Und auch nicht der feierliche Rahmen. Aber wenn wir das Heil Gottes verstehen und erkennen, dass Christus unser wahres Brot des Lebens ist und dass er den Zorneskelch an unserer Stelle getrunken hat, damit wir den Becher des Heils zur Freude nehmen können in Gemeinschaft mit Gott, dann wird uns dieses Abendmahl zu einem echten Segen und zur Freude und Dankbarkeit führen. Ja, es soll uns dahin führen, dass wir solch einen Segen empfangen, wie damals die Apostel mit der frühen Gemeinde, die noch in lebhafter Erinnerung an das Abendmahl mit dem Herrn es feierten und sich freuten. Darum verstehst du, was du hörst. Verstehst du, was das Wort Gottes dir zuruft? Verstehst du, worauf dich das Wort Gottes hinweist? Auf deine Sünde und auf die Gnade des Herrn Jesus Christus und auf die Berufung der Gemeinde, in die Gott dich ruft, damit du im Verständnis wächst. Verständnis dessen, wer Gott ist und wie er Segen wirkt. Mannigfaltige Weisheit in dieser Welt. Verstehst du, dass die Bibel dich zur Gemeinschaft in die Gemeinde ruft, weil Gott das Verständnis seines Wirkens und seines Segens in der Gemeinde kundtun will? Das Südreich Juda, es sollte zurückkehren und gefestigt werden, damit Jesus, der aus dem Stamm Juda geboren wird, nach der Verheißung Gottes der wahrhaftige König ist und er eine Bergfestung aufbaut, in der alle, die glauben, ewige Zuflucht finden durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Er ist der Grund der Vergebung, des Friedens und ewiger Freude. Denn er hat sein Leben geopfert, sein Blut vergossen, hat den Zorn und die Gottesferne erlitten, damit wir in die freudige und friedvolle Gemeinschaft Gottes treten können. Und so wie der Ostermorgen der große freudige Ausruf war, der Herr ist auferstanden, so kündigt jeder Sonntag uns neu zu, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und in ihm haben wir Leben und wahre Freude. Und diese Freude am Herrn, unserem Retter, sie ist unsere Bergfestung, in der uns kein Feind mehr vernichten kann. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes in Christus. Amen.